Für einige ist Karfreitag ein Ärgernis. Kein Tanz, kein Sport und das, weil Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist. Aber es ist eine Gelegenheit zu überlegen, wozu lebe ich eigentlich? Ist das Leben ein Selbstzweck? Geht es hauptsächlich darum, dass ich Spaß habe, dass es mir gut geht? Oder gibt es eine höhere Absicht? Wenn es keine Absicht gibt, dann ist es egal, wie du lebst. Aber Jesus denkt anders darüber. Für Jesus war der Kreuzestod kein Missgeschick, sondern der Grund seines Kommens. Er hatte vorhergesagt in Matthäus 20, Vers 28, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Es gab für ihn eine Absicht, wozu er kam. Und auf diesen Kreuzestod gibt es eigentlich nur drei mögliche Reaktionen. Entweder Verdrängung oder Verachtung oder Verehrung. Und wir wollen die Ereignisse, die wir eben in Matthäus schon gehört haben, noch einmal betrachten, um zu einem eigenen Urteil zu kommen. Wir wollen zuerst sehen, Unverständnis führt zur Ablehnung. Wir haben den Text schon gelesen und die Soldaten hatten wenig Interesse an Fragen der Gerechtigkeit, an Fragen des Sinnes. Sie waren dort, um die Interessen des Römischen Reiches durchzusetzen und Aufstände zu unterbinden. Sie hatten mitbekommen, dass Jesus vorgeworfen wurde, dass er der König der Juden behauptet zu sein. Aber der, der vor ihnen stand, aus ihrer Perspektive sah ganz und gar nicht wie ein König aus. Und sie machten sich darüber lustig. Sie dachten, ein König soll regieren und Befehle erteilen und nicht sein Leben für andere aufopfern. Und auch wir tun uns oft schwer, wenn Gott nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen. Insbesondere, wenn man zusammen mit anderen Gleichgesinnten ist, die auch Gottes Wirken skeptisch sehen. Aber Matthäus beschönigt nichts, sondern er berichtet, was geschah, damit du und ich, damit wir uns auch unser Urteil bilden können. Und wir hatten dann gelesen in Matthäus 27, Vers 31, nachdem sie ihn verspottet hatten, führten die Soldaten Jesus ab, um ihn zu kreuzigen. Sie erfüllten ihren Auftrag. Es war eine grausame Arbeit. Aber sie versuchten, das Beste daraus zu machen und verteilten die Kleidung unter sich. Aber damit erfüllten sie auch genau das, was Gott schon vorhergesagt hatte. In Psalm 22, Vers 19 heißt es, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Gott wusste schon 1000 Jahre zuvor, was geschehen würde und hatte es angekündigt. Aber sie waren nicht die einzigen, die zwischen dem Anspruch und dem Kreuzestod einen Widerspruch sahen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Hier ein König und dort das Kreuz. Auch die Vorübergehenden forderten Jesus auf, seine Macht zu beweisen und sich selbst zu retten. Zum Beispiel Vers 39, die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Für sie war es klar, Jesus konnte das nicht, sonst würde er es tun. Aber Jesus blieb am Kreuz, nicht weil er nicht anders konnte, sondern weil er uns retten wollte. Ein Feuerwehrmann geht in ein brennendes Gebäude, nicht weil er nicht anders kann, sondern weil er weiß, dort sind Menschen, die meine Hilfe brauchen. Und ich gehe hin, um zu retten. Und das ist, was Jesus hier gebraucht. Nicht, er konnte nicht vom Kreuz. Aber er wusste, dass dieses die einzige Möglichkeit war, um dir und mir ewiges Leben zu geben. Weil er wusste ganz genau, was Gott von Ewigkeit gesagt hatte, dass der Lohn der Sünde der Tod war. Und damit wir nicht sterben müssen, musste jemand anders diesen Tod auf sich nehmen. Und so wird er herausgefordert, so wird er verlästert, so wird sich darüber lustig gemacht, zu sagen, zeig doch deine Macht. Aber er nimmt die Macht der Selbstbeherrschung auf sich und bleibt am Kreuz. Und bemerkenswert ist in dem Ganzen, dass selbst nach Vers 41 und 42 die Hohenpriester und Schriftgelehrten und Älteste, also der Hohe Rat, der ihn verurteilt hatte, sagt, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Dass sie zumindest zugeben, er hat andere gerettet. Er hat geheilt, er hat von den Toten auferweckt, er hat Wunder getan, er hat befreit. Aber sie denken wieder genauso. Sich selbst kann er nicht retten. Und fordern ihn auf, vom Kreuz herunterzukommen. Dann würden sie an ihn glauben. Sie fordern ein Zeichen, so wie viele auch heute, um zu glauben. Aber die Schrift sagt, auch das würde nicht helfen. Wir lesen in Lukas 16, Vers 31, in einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat, dass Jesus zu ihm sagt, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Sie haben die Schrift. Und wer auf der Grundlage dessen nicht glaubt, wird auch nicht überzeugt werden, selbst wenn Wunder geschehen. Und er selber ist der beste Beweis, denn kurze Zeit später stirbt er und steht am dritten Tage wieder auf und dennoch wird er von der Mehrheit abgelehnt. Aber sie haben hier gesagt, lass ihn doch herabkommen, dann würden wir glauben. Dann sehen wir ein Wunder, dann würden wir das sehen. Ich habe mal eine Frage. An was würden sie dann glauben? Sie würden glauben an seine Fähigkeit, vom Kreuz herunterzukommen. Sie würden glauben an seine Fähigkeit, sich selber zu retten. Aber sie würden nicht glauben an das Opfer Gottes für sie. Und so würde es ihnen absolut nichts helfen. Menschen wollen einen Gott, der ihnen hilft, aber nicht ein Gott, der Sünder rettet. Sie wollen einen Gott, der sie glücklich macht. Und deswegen machen sie Götter in ihren eigenen Vorstellungen. Hast du schon mal den Ausdruck gehört, mein Gott würde sowas nie tun? Mein Gott würde das nicht zulassen? Verstehe ich. Aber dieser Gott existiert nur in den Vorstellungen der jeweiligen Person. Aber der eine wahre Gott, der hat sein Leben gegeben, um uns zu retten. Menschen denken, Gottes Segen zeigt sich an einem guten Leben. Aber Gottes Ziel für uns ist nicht primär ein gutes Leben, sondern ewiges Leben mit ihm. Und dazu müssen wir erst sehen, dass wir ihn brauchen. Ich möchte einmal aus der Parallelstelle in Lukas 23 vorlesen. Wir hatten in Matthäus gelesen, dass auf dieselbe Weise auch die schmähten, die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und in Lukas 23 lesen wir über diese gleiche Situation. Ab Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst. Und wenn du schon dabei bist, auch uns gleich mit. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wo war der Unterschied? Der Unterschied kam da, als er erkannte, sagen, es geht nicht darum, dass Jesus seine Macht beweist, sondern es geht darum, dass hier der Gerechte für den Ungerechten stirbt. Du stirbst, du hast nichts Sündloses getan. Gedenke meiner, vergib mir. Und Jesus verspricht ihm, weil du so zu mir gekommen bist, wirst du mit mir im Paradies sein, wirst du ewiges Leben haben. Wenn wir Jesu Erfolg an irdischen Bilanzen messen, ist er gescheitert. Aber seine Absicht war nicht, seine Macht zu demonstrieren. Er kam nicht, um zu zeigen, wie toll er ist. Er kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wer das nicht versteht, der ignoriert oder kritisiert Jesus. Aber wer das erlebt hat, der dankt ihm dafür. Wir lesen in Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Dafür kam er. Und das war nur möglich, indem er am Kreuz blieb und für unsere Sünden gestorben ist. Und so sehen wir diesen ganzen Hohn bis Vers 44, wo wir auch vorhin eine kurze Pause gemacht hatten in der Lesung. Und dann ändert sich was in Vers 45. Dort heißt es, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und dann rief Jesu mit der lauten Stimme, wie wir das vorhin schon gehört haben. Wir sehen nicht nur dieses Unverständnis dessen, warum Jesus kam und wofür er am Kreuz hing, führt zur Ablehnung. Wir wollen auch zweitens sehen, Jesu Tod belegt seinen Anspruch. Es geht jetzt ab diesem Vers nicht mehr um den Hohn der Leute, sondern es beginnt hier mit der plötzlichen Finsternis, die ein Zeichen für Gottes Gericht war. Jesus hatte wiederholt in seinen Gleichnissen davon gesprochen, dass Leute, die verloren sind, sie werden hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Und jetzt kam diese Finsternis über sie. Die Menschen haben das Licht, Jesus ist das Licht der Welt, so hat er sich selber bezeichnet, sie haben es abgelehnt. Und Finsternis ist eigentlich nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Und so heißt es schon in Johannes 3, Vers 19, dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das eigentliche Problem ist, dass Jesus als dieses Licht kam, dass er aufgezeigt hat, wie Gott ist. Und die Menschen ignorieren ihn und tun ihre Werke, tun das, was sie wollen. Und das ist auch was zum Großteil heute passiert. Du bist hier, aber so viele sind nicht hier. Ich denke nicht an Gemeindemitglieder. Ich denke an Personen, die den Herrn nicht kennen. Und die sich überlegen zu sagen, was mache ich mit dem freien Tag heute? Und die völlig beiseite schieben, den größten Beweis, der möglich ist von Gottes Liebe, denn größere Liebe hat kein Mensch als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und Jesus hat sein Leben gegeben, hat es bewiesen. Aber Jesus hier, als er starb, er erlitt nicht primär Unrecht. Er erlitt das gerechte Gericht Gottes für die Werke der Finsternis, die wir begangen haben. Manchmal wird es so dargestellt, oh, der arme Jesus, der hat so gelitten. Aber er hätte sich ja befreien können. So, für ihn war es nicht so sehr, das ist unfair. Das ist, was Pilatus erwartet hat. Das ist, was die anderen erwartet haben, dass sich jemand, der unschuldig ist und der jetzt so leidet, dass der sich aufregt, dass der sich beschwert, dass er klagt, dass er die Leute anschimpft, dass er flucht. Aber Jesus tat es nicht, weil er wusste, dieses nicht primär Unrecht, obwohl es Unrecht war, aber er wusste, was er auf sich nimmt, ist nicht so sehr, was die Leute ihm antun, die direkt vor ihm stehen, sondern was die Sünde uns angetan hat. Und dass er jetzt das gerechte Gericht Gottes nicht über sich, er hat es nicht verdient, aber über uns auf sich genommen hat. Und deswegen litt er am Kreuz. Und am Ende dieser 3 Stunden ruft Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für viele klingt das nach absoluter Verzweiflung. Aber es ist ein Zitat aus Psalm 22. Und ich möchte auch davon noch ein bisschen uns zeigen, weil Jesus nicht nur an diesen Vers dachte, den er zitiert hat, sondern an den ganzen Psalm. Und das kann man auch sehr gut zeigen, denn dieser Psalm handelt von dem, wie es Jesus gerade erging. Ich lese aus Psalm 22, das war der erste Vers, der tatsächlich Text ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann lese ich die Verse 7 bis 9. Dort heißt es: Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie verziehen die Lippen, schütteln den Kopf. Er hat es auf den Herrn gewälzt, der rette ihn, befreie ihn. Denn er hat ja Gefallen an ihm. Klingt sehr stark nach dem, was ihm gerade widerfahren ist. Und als er dieses sagt, dann sagt er: Schaut her, Psalm 22, wenn ich den Anfang zitiere, ihr wisst, was drin steht. Wir heutzutage nicht mehr, wir kennen die Schrift nicht so gut. Ja? Aber gerade die Priester und die Schriftgelehrten, die um das Kreuz herumstanden, die wussten haargenau, was der Rest war. Ich lese auch nochmal die Verse 15 bis 19 im gleichen Psalm. Dort heißt es: Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet, wie gebrannter Ton. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. Na, genau, was es ist. Aber dann auch, wie dieser Psalm endet. Verse 28 bis 32. Es werden daran denken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nationen. Denn dem Herrn gehört das Königtum, er herrscht über die Nationen. Es aßen und fielen nieder alle Fetten der Erde, vor ihm werden sich beugen alle, die in den Staub hinabfuhren. Und der seine Seele nicht am Leben erhalten konnte. Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Wenn er hier zitiert: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann sagt er: Schau her, es sieht danach aus. Es sieht, als er am Kreuz stirbt, danach aus, als wäre er von Gott verlassen. Und er sagt, das, was Gott vorhergesagt hat, genau das erfüllt sich aus dem gleichen Psalm. Aber am Ende, seine Gerechtigkeit wird bestehen bleiben und andere werden den Herrn kennenlernen und seine Gerechtigkeit wird verkündigt werden einem anderen Volk, einer anderen Generation. Ja, in einem gewissen Sinne, Jesus war verlassen, aber er war es, damit wir es nicht mehr sein müssen. Hebräer 2, Verse 9 und 10. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte, denn es geziemte ihm, um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Er hat dieses gelitten, damit wir nicht mehr verlassen von Gott sein müssen. Die Zuschauer wollten sehen, ob Jesus gerettet wird. Aber Jesus starb, damit wir gerettet werden. Sie wollten sehen, gibt es ein Zeichen? Kommt er dort herunter? Gibt es ein Wunder? Wie wird er reagieren? Aber er bleibt da, damit wir Errettung haben können. Jesus wurde also nicht vom Tod besiegt, sondern wir lesen in Matthäus 27, Vers 50, Stelle, die wir schon gelesen hatten, Jesus schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Er gibt ihn auf. Und das war auch angekündigt worden in Johannes 10, Verse 17 und 18. Dort hat Jesus gesagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Er starb nicht durch Ersticken, wie es am Kreuz normalerweise war. Er starb nicht wegen des Leidens. Er starb nicht an den körperlichen Schmerzen, am Blutverlust oder irgendwas anderes, Herzstillstand, was auch immer. Er starb, weil er sein Leben aufgab. Er legte es hin und hatte die Autorität, es auch wiederzunehmen. Und so ermöglichte Jesu Tod den Zugang zu Gott, was auch an dem, was wir gelesen hatten, den zerrissenen Vorhang deutlich wurde. Dieser Vorhang, der dort zerrissen ist, wie wir gelesen hatten, der wird auch nochmal in Hebräer 10 zitiert, darauf verwiesen. Dort heißt es, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben, zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Diesen Zutritt zu Gott haben wir nicht so sehr, weil in irgendeinem Tempel kein Vorhang mehr hängt. Es war der Tempel in Jerusalem, der das Allerheiligste vom Heiligen trennt. Er sagte, diesen Zugang haben wir auch jetzt, weil Jesus durch seinen Tod, durch seinen das Leben, das er gab, uns diesen Zugang gewährt. Dieser Bericht mit dem zerrissenen Vorhang wird zwar nicht von der jüdischen Seite bestätigt, aber andere Ereignisse aus dem Jahr schon. Im jüdischen Talmud, in ihren heiligen Schriften, steht, dass seit dem Jahr 40 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems, und die kann man sehr genau datieren, weil die war 70 nach Christus, das hat man aus jeder Zeitrechnung, 40 Jahre vorher, 30 nach Christus, als Christus gestorben ist. Okay? Sagen, seit dem Jahr geht die Tür zum Heiligtum plötzlich von alleine auf. Hat es nie vorher gegeben, steht in ihren heiligen Schriften drin, sagen, wir konnten es nicht erklären, vorher mussten wir mit 4, 5, 6 Mann die Türen schließen, weil das waren schwere Türen mit Eisenverschluss und allem. Und jetzt gehen von alleine auf. Anderes Ereignis, jüdische heilige Schrift, sagen, in dem Jahr, 40 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems, fiel der Türsturz, also der Sache über dem Tempel. Dort hatten sie einen Stein, der das dort hielt, die Öffnung hielt, der war 9 Meter lang. Er zerbrach und stürzte herab. 40 Jahre vor. Nach unserem Bericht, es gab dort ein Erdbeben. Ja. Und sie bestätigen, also sie sagen nichts von dem zerrissenen Tempel, aber dieses steht in ihren Schriften drin. Und so bestätigt es zu sagen, das, was Jesus hier getan hat, es ist so geschehen, er hat es vollbracht. Und dieses Erdbeben, was dort auch geschildert wird, war ein besonderes. Normalerweise bringt ein Erdbeben Tod und Zerstörung. In diesem Fall brachte es Leben und Auferstehung. Und dies hat auch den römischen Hauptmann überzeugt. Wir haben es gelesen, tu es noch einmal, Vers 54, Matthäus 27. Als aber der Hauptmann und die, die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Zum Schluss werden noch die Frauen erwähnt, die zugesehen haben, denn sie werden später noch als Zeugen gebraucht. Aber die Frage für uns ist: Was ist deine Reaktion? Schüttelst du wie die Vorbeigehenden verständnislos den Kopf? Oder bekennst du mit dem Mitgekreuzigten: Jesus starb für mich. Er war unschuldig. Ich bin schuldig. Bitte vergib mir. Nimm mich auf in dein Reich. Wenn du dich so an ihn wendest, wird er dich nie ablehnen. Der Mann, der das gebeten hat, der war wegen Rebellion gekreuzigt worden. Der war absolut schuldig. Aber es war nicht zu viel, sondern Jesus verspricht ihm: Du wirst heute sterben, aber mit dem Tod, du wirst mit mir im Paradies sein, du wirst mit mir in Gottes Gegenwart sein. Egal, was du getan hast, egal, wie du gelebt hast, auch wenn du sagst, du weißt nicht, was ich alles getan habe, muss ich auch nicht. Gott weiß es. Aber Jesus ist für alle Sünden gestorben. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann lass dich nicht vom Hohn oder Argwohn entmutigen. Jesus hat sich und wird sich beweisen. Viele schauen nur auf das Sichtbare und sehen Jesu Tod als sinnlos. Aber wer auf das Ewige schaut, der erkennt den Sinn. Wenn man nur schaut und sagt, was hat das irdisch gebracht, dann sagt man: Nur noch zusätzliches Leiden, nur noch mehr Ungerechtigkeit. Aber wenn man auf das ewige Leben schaut, das Christus mit diesem Tod erkauft hat, dann sehen wir, es war nicht umsonst. Es war nicht sinnlos. Und unser Leben ist nicht einfach blind und sinnlos. Selbst wenn wir leiden, wenn wir wissen, wir sind versöhnt mit Gott durch Christus. So sehen wir das Kreuz entweder als Zeichen der Schwäche oder als Zeichen der Liebe. Jesus ist absichtlich gestorben, damit du und ich Leben haben können. Ich möchte enden mit dem bekanntesten Vers vermutlich in der Schrift, weil der genau dieses sagt. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Deswegen das Kreuz. Nicht, weil Jesus sich nicht helfen konnte, sondern weil er dich retten wollte. Hast du das angenommen? Oder ist das für dich einfach nur irgendeine Geschichte und sagst, pff, keine Ahnung. Warum hat er nicht anders? Es war aus Liebe. Aus Liebe zu dir und mir, weil er nicht wollte, dass wir Gottes Gericht ertragen. Sagte Gott: Ich weiß, du bist heilig und gerecht. Du musst die Sünde strafen. Aber bitte bewahre Thomas und Richard und Jakob und Sarah und Lena und wen auch immer. Ich nehme es auf mich. Das ist, was Jesus getan hat. Deswegen gedenken wir es auch 2000 Jahre später. Weil das nicht einfach nur Laien waren. Andere Menschen haben gelitten. Aber keiner hat Gottes Strafe auf sich genommen, damit du und ich ewiges Leben haben können. Und dafür wollen wir ihm danken. Wir werden das gleich auch im Abendmahl tun, aber davon handelt auch das nächste Lied. Und ich bitte die Teens, nach vorne zu kommen und für uns zu singen: Danke, Jesus.